ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Und dazu begrüßt Sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Mein Gast heute ist Stefan Herock, katholischer Theologe, Pastoralreferent, lange Zeit an verschiedenen Stellen im Bistum Limburg tätig. Ein leidenschaftlicher Wortkünstler. Ich denke, das werden wir heute noch entdecken in dieser Sendung. Dass wir ihn heute eingeladen haben, hängt mit einer Sendereihe hier bei uns im Hessischen Rundfunk zusammen. Stefan Herock gehört zu einer Gruppe von insgesamt 8 kirchlichen Autorinnen und Autoren, die in diesen Sommerwochen jeweils am Sonntagmorgen im Programm von hr1 mit Popsongs auf Sinnsuche sind. So heißt die Reihe, über die wir gleich Näheres erfahren wollen. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Stefan Herock.
Hallo, Sie erfüllen mir einen lange für vermessen gehaltenen Hörerwunsch.
Nämlich?
So auf der Gratwanderung zwischen Selbstüberschreitung, um vorwärts zu kommen, und Selbstüberschätzung, wo man abstürzt, war das lange ein kleiner Traum. Doppelkopf, das wäre mal was.
Jetzt ist der Traum in Erfüllung. Träume sind ja heute auch noch ein Thema. Herr Herock, wir reden um die Sonntagsgedanken, ein Beitrag der christlichen Kirchen im Programm von hr1. hr2 Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht den Zuspruch werktags am frühen Morgen oder die Morgenfeier am Sonntag. Seit mehr als 10 Jahren schon sind jeweils im Sommer Popsongs der Ausgangspunkt für die kirchlichen Autorinnen und Autoren. Also nicht ein biblischer Text, auch nicht ein kirchliches Datum oder irgendeine bestimmte Lebensfrage. Mit Popsongs auf Sinnsuche heißt die Reihe, Herr Herock. Wie füllen Sie dieses Wort Sinnsuche?
Ich finde, darum geht's in allem in unserem Leben. Sinn, so das tiefere Fundamentwort für Glück. Und wenn Religion nichts damit zu tun hätte, dann hätte sie ihren Sinn verfehlt.
Aber Sinnsuche, man sagt ja den kirchlichen Leuten immer nach, dass sie den Sinn schon gefunden haben oder sogar die Hüter des Sinnes sind. Ja,
das ist genau das Problem, dass wir ein System entwickelt haben, ich glaube in beiden Kirchen, das sich wie ein Glasperlenspiel so verselbstständigt hat und nicht bei den Menschen ist, sondern die Menschen in dieses System Kirche holen will. Und das halte ich für problematisch und für nicht so sinnvoll.
Das heißt, Sie sehen sich immer auch selber als Sinnsucher?
Mein ganzes Leben lang. Ich habe viel geschenkt bekommen dabei, aber gerade die Verbindung zwischen Sinn und Glück, das ist für mich eine alte Spur. Ja.
Warum gerade Popsongs?
Pop heißt ja eigentlich übersetzt volkstümlich, und das ist sozusagen die Volksmusik meiner Generation. Ich bin 1957 geboren. Ja, also wir hören jetzt eben keine Herzbuben, sondern wir hören Herzsound à la Bob Dylan. Und da ist so viel Lebensweisheit drin und auch so viel verborgene Religion im guten Sinne, eben nicht im Kirchensystem, sondern wo das Herz der Menschen schlägt. Und deswegen ist da unendlich viel drin zu finden.
Es müssen aber nicht, sage ich mal, christliche oder mindestens gläubige Popsänger und Popsongs sein. Also zurzeit ist ja Taylor Swift unterwegs, die bekennende Christin ist, aber das ist kein Kriterium für die Auswahl.
Nein, also diese Popsongs sind, wenn sie wirklich gut sind, das ist für mich ein Kriterium, dann ist es ja Lyrik, ja. Und das ist immer mehrdimensional. Ist nicht so einfach zu erschließen. Das hat mich auch bei vielen der Popsongs, an die ich mich dann rangemacht habe, überrascht, dass wir sie musikalisch total gut kennen. Wir haben auch so eine Textvorstellung. Aber wie komplex der Text oft ist, wie viel verschlungene Wege, wie viel Andeutung und da drin auch dann so eine Art christliches Traditionsgut, was aber sozusagen die Sänger Gott sei Dank nicht auf der Zunge und auf den Händen da vor sich hertragen.
Ist es für Sie, Herr Herock, leichter oder schwerer, sich auf so ein Gespräch mit einem Popsong, und es ist ja im Grunde auch ein Gespräch mit dem Musiker oder den Musikern dahinter, im Vergleich jetzt zu einem biblischen Text oder so einem christlichen Feiertag oder auch einem aktuellen kirchenpolitischen Thema, das Sie sich ja auch manchmal vornehmen?
Ja, also kann ich jetzt gar nicht richtig sagen, ob leichter oder schwerer. Der liebe Gott hat mir irgendwie geschenkt, ganz gut auf die Menschen zu hören. Ich bin ja katholisch, habe aber viel evangelisches Traditionsgut Luthers dem Volk aufs Maul geschaut. Ja. Und dann aber nicht nach dem Mund geredet, sondern zu Herzen. Und das ist für mich total wichtig. Ja.
In diesem Jahr dreht sich diese Reihe mit Popsongs auf Sinnsuche um das Stichwort Träume. Darauf gehen wir später nochmal ein. Sie haben sich für diese Reihe in diesem Jahr den Song Sound of Silence ausgesucht von Simon & Garfunkel. Was hat Sie dazu bewogen?
Genau das, was ich gerade schon meinte, mit der wunderbaren Komplexität, die so manche solcher Lieder haben. Und dieses hier ganz besonders. In Sound of Silence geht's auf mehrdimensionale Weise um Traum. Das Lied erzählt von einem Traum, der auch relativ albtraummäßig daherkommt. Das ist eben nicht so leicht, die Linie zu machen zwischen hell und dunkel. Wie wir in unserer Schlafestraumwelt ja auch wissen, wo wir durch alle Welten geschleudert werden und ganz eilig reisen. Also das erzählt von einem Traum und gleichzeitig thematisiert es auch, ich sage mal, den Traum und das Trauma von Kommunikation. Wann sie gut geht, wann Harmonie daraus wird, Verständnis, Nähe und wie sie eben auch unendlich scheitert, auch im Leben dieser beiden Sänger Simon & Garfunkel immer wieder.
Wir wollen ruhig mal reinhören in das Stück, das sie produziert haben, dass wir mal ein Gefühl da bekommen, wie sie mit so einem Song umgehen. Die Folge über Paul Simon und Art Garfunkel und ihren Song Sound of Silence läuft am kommenden Sonntag im Programm von hr1. Also wir haben jetzt so eine Art Preview oder besser gesagt Pre-Listening. Also wie nähert sich Stefan Herock dem Song Sound of Silence von Simon & Garfunkel?
Das Lied, von dem ich heute erzähle, kommt so kultig weltbekannt wie inhaltlich doch geheimnisvoll verschlüsselt dahergewispert. Und auch wenn seine Musik fest eingeschrieben ist in der kulturellen DNA meiner Generation, so möchte ich doch einladen, besonders fein hinzuhören. Gleich zu Beginn erzählt das Lied von einer außergewöhnlichen Freundschaft. Ich kenne diese Freundin auch ganz gut, manchmal besser als mir lieb ist. Wir sind einander vertraut, aber nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Oft mag und suche ich sie, manchmal allerdings macht sie mir Angst. Das Lieder-Ich drückt das so aus.
Hello, darkness, my old friend.
Hallo Dunkelheit, alte Freundin.
I've come to talk with you again.
Ich bin's mal wieder, um mit dir zu reden.
Because a vision softly creeping.
Im Schlaf hat eine Vision ganz leise ihren Samen eingepflanzt hinter meine Stirn.
And the vision that was planted in my brain still remains.
Jetzt sind diese Gedanken immer noch da, ganz umfangen vom Klang der Stille.
Of silence.
Alte Freundin Dunkelheit. Ein magisches Bild, das die Sänger Simon & Garfunkel da in ihrem Song und in mir entstehen lassen. Man weiß noch nicht, welcher Art diese Vision sein wird, von der sie zu singen beginnen. Ein heller Traum oder eher etwas Finsteres. Das ist oft das Ungewisse an den nächtlichen Kopfgeburten der Dunkelheit. Traum oder Trauma. Und ebenfalls von höchst geheimnisvoller Ambivalenz dieser Klang der Stille. Was ist das bitte? Ich weiß es noch nicht. Und ich empfinde es gleichzeitig als so selbstverständlich wie absurd, dass die Stille einen Klang hat. Zumindest in mir bringt sie etwas zum Klingen und meine Seele wirft sofort ein Echo zurück. Klang der Stille. Gut, dass er uns wie ein Refrain hier immer wieder begegnen wird. Vielleicht erschließt sich dann seine Bedeutung. Das Lieder-Ich, von dem die Sänger hier erzählen, hatte eine unruhige Nacht. Träumt sich auf einsamem Weg über Kopfsteinpflaster im heiligen Schein der Straßenlaternen.
Restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of
ich schlage den Mantelkragen hoch gegen die Kälte und Feuchtigkeit, als das Aufblitzen eines Neonlichts vor mir die Nacht zerreißt und mich angreift. Mich und den Klang der Stille.
Ein Auszug aus den Sonntagsgedanken im Programm von hr1 war das, in dem sich Stefan Herock, mein heutiger Doppelkopfgast, mit Simon & Garfunkels Sound of Silence beschäftigt. Die Pointe verraten wir natürlich nicht, Herr Herock. Was haben Popsongs für Sie, was die Bibel nicht hat?
Da muss ich sagen, eigentlich nichts, ja, weil eben beide für mich auf sehr lebendige Weise vom Alltag und vom Menschen erzählen. Wie gesagt, wenn man nicht ein geschlossenes System daraus macht, sondern wenn man die Offenheit, die viele Bibeltexte haben, die die Person Jesu wohl hatte, wenn man mit dieser Offenheit rangeht. Und die Popsongs haben halt den Vorteil, dass sie aktueller wirken und wir uns relativ anstrengen müssen, den Bibeltext, den viele Menschen immer noch auch in nachchristlicher Gesellschaft von Kindesbeinen irgendwie kennen und für langweilig und abgeschmackt halten. Also dem Bibeltext müssen wir erst neue Vitalität verleihen oder die entdecken, während die Popsongs eigentlich da mit dem Vorteil schon durch die Tür der Herzen kommt. Ja.
Sie gehen so ein bisschen in die Exegese, Sie beschäftigen sich genauer. An welcher Stelle oder wie kommt der Theologe Stefan Herock dann davor?
Ja, also ich dachte immer, ich kann nicht gut Englisch. Also auf der Straße geht so lala. Und dann sind mir eben diesen Texten englischsprachige Poesie begegnet. Und die eben, Sie hören das schon öfters, in der Komplexität mir gefallen. Nicht so einfach zu entschlüsseln. Und in meinem allerersten Song From a Distance, ja, da geht's darum, auf Abstand sieht alles anders aus. Und dann sieht es aus, als würde das Meer in den Fluss münden und wäre der Adler auf der Flucht. Und keine von diesen Übersetzungen, von denen Sie gerade sprachen, hat den Adler auf der Flucht gesehen, sondern immer einfach nur der Adler fliegt. Mhm. Und mit dieser Entdeckerlust, mein Leben und meine Erfahrung in den Popsongs wiederzufinden, geht das dann eigentlich ganz einfach, wenn man auf einmal, ja, in diesem heutigen Song Sound of Silence, hat die Stille einen Klang. Man sagt sofort ja, aber gleichzeitig ist die Stille Stille.
Mhm. Aber Stille ist ja eben ein klassisches Thema der christlichen Theologie, der christlichen Mystik, der Meditationspraxis. Wie groß ist die Gefahr, dass ein Theologe, eine Theologin in dieser Reihe quasi so einen Popsong dann so ein christliches Gewand überstülpt oder schlimmstenfalls eine christliche Soße drüber kippt?
Ja, also ist leider sehr groß. Ja, weil wir,
wie schützen
ja,
Sie sich?
Weil wir natürlich in den Stereotypen unterwegs sind. Die hört man natürlich bei den anderen immer stärker als bei sich selbst. Ich weiß nicht, wann ich den auch verfalle. Also ich versuche schon mein ganzes Leben eben ein Übersetzer zu sein. Ja, also Theologe von Gott reden, eben in der Sprache der heutigen Menschen. Und das versuche ich dann auch, indem ich die Popsongs zum Beispiel, eben habe ich schon von der Poesie geredet, aber auch als musikalisches Kunstwerk ernst nehme. Die Musik ist nicht pure Dekoration dabei, sondern oft, jetzt verrate ich doch ein bisschen, wie heute zum Beispiel, eigentlich wesentlicher Teil der Botschaft der Lieder. Und dem nachzuspüren und das auch miteinander zu verbinden, die textliche und die musikalische Botschaft, damit kann man vielleicht etwas verhindern, dass zu schnell der Kirchenjargon und auch die kirchlichen Kurzschlüsse. Ich gebe zu, meine Gedanken erscheinen dann manchmal ein bisschen überkomplex, aber das ist mein stiller Protest gegen das Unterkomplexhafte, Minderkomplexhafte, was gerade, ja, ich will jetzt keine Kollegen schämen, betreiben.
Muss dann bei Ihnen, wenn Sie sich so mit Popsongs beschäftigen, noch tatsächlich so eine christliche Botschaft kommen? Oder ist es manchmal so, dass Sie sagen, das, was ich da in dem Song entdecke, ist so spannend, so lebensorientierend, lebenshilflich, dass das eigentlich genug ist?
Ja, also das ist ja genau wieder das Problem mit uns als Kirche. Ja, das Christliche erzählt und handelt in erster Linie vom Leben und eben nicht, ich sag's jetzt mal, böse, frommes Zeug, was sozusagen als Spezialsystem Religion daherkommt. Die Religion ist, wenn sie lebendig ist, alltäglich. Und das bringen die Popsongs ganz wunderbar.
Manch einer würde vielleicht sagen, jetzt sind die Kirchenleute schon so in Verlegenheit, sie trauen ihrer Bibel gar nicht mehr oder finden nicht mehr den Stoff, über den sie reden wollen und retten sich in die Popsongs, in die Popkultur.
Dafür stellen wir dann Verbindung her, die eben hoffentlich nicht aufgesetzt, nicht das religiöse Eichhörnchen, was sozusagen immer hinterher gehoppelt kommt, sondern als echte Entdeckung. Wenn ich es vielleicht aus einem ganz anderen Zusammenhang erzählen darf, ich darf viele Menschen in Trauer begleiten, mache viele Beerdigungen. Erfahrung. Da begegnen mir oft, gerade dann in der jüngeren Generation, wenn einem erwachsenen Sohn der Vater stirbt, begegnet mir viel Kirchenskepsis. Ja? Und dann war letztens ein 35-Jähriger, der sagt, kommen Sie mir nicht mit viel Religion. Dann frage ich ihn, welche Musik spielen wir? Und dann sagt er, Peter Maffay, der Vater. Und in diesem Lied von Peter Maffay wird einfach erzählt, im Tod haben wir endlich Zeit füreinander und hat das Abschiednehmen ein Ende. Das ist so viel Christentum, das ist so stark. Ich habe in der Trauerfeier nur darüber gepredigt und habe gar keinen Bibeltext mehr gebraucht.
Aber machen Sie dann in so einer Situation deutlich, dass das eigentlich auch christliche Botschaft ist?
Ja, also ich bin jetzt 67 und schon als ich ganz jung war, hat eine Freundin gesagt, du schaffst es immer in 0, nix auf Gott zu kommen. Das hat mich damals ein bisschen geärgert. Heute ist es mir ein Adelstitel.
Insofern, dass Sie sagen, wir können auch selbstbewusst vom Glauben reden?
Ja, also deswegen bleibe ich auch bei meiner Kirche mit vollem Blick auf ihr Drama und auf ihr ständiges Versagen. Aber wir haben eine super Botschaft und ich habe die nie so auf den Markt der Möglichkeiten getragen. Aber wenn ich sehe, wie viel Hass heute in der Gesellschaft ist, Hate Speech, gerade im Internet, wenn ich sehe, wie gering die Hemmschwelle ist, Gewalt auszuüben, jetzt gerade wieder die drei Mädchen in England, dann vermisse ich tatsächlich christliches Ethos. Es klingt so abgeschmackt, die Nächstenliebe, Rücksicht nehmen, Toleranz. Dafür mache ich mich stark.
Stefan Herock, wie Sie dieses in die Gesellschaft, in die Welt bringen, in Ihren Worten, darüber sprechen wir heute im HR2 Kultur Doppelkopf. Wir belassen es jetzt mal bei diesem Song aus der kommenden Sonntagsgedankenreihe und hören nochmal auf Simon & Garfunkel und ihren Song Sound of Silence. Das Stück läuft übrigens am kommenden Sonntag im Programm von HR1 oder ist auch jederzeit nachhörbar auf der ökumenischen Website kirche-im-hr.de.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds silence.
Simon & Garfunkel mit Sound of Silence. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf, heute mit dem katholischen Pastoralreferenten Stefan Herock. Ein Wortkünstler, Theologieerzähler, Kirchenkabarettist und seit vielen Jahren auch Autor von kirchlichen Beiträgen in den Radioprogrammen des HR. Diesen Doppelkopf gibt's natürlich auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie ja auch eine ganze Fundgrube an spannenden, anrührenden und anregenden Gesprächssendungen. Lassen Sie sich da gerne mal verführen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Und Herr Herock, wir sprechen heute über die Reihe mit Popsongs auf Sinnsuche, die in diesen Sommerwochen wieder in den HR1 Sonntagsgedanken läuft. Das Motto der ganzen Reihe in diesem Jahr heißt Träum weiter. Was steckt für Sie in diesem Motto?
Ja, also das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil das Motto gefällt mir gar nicht. Aber das können wir vielleicht gar nicht ausführen, weil Träum weiter sagt ja eigentlich sozusagen der Realist und wimmelt den Träumer damit so ein bisschen ab. Also es ist ja eigentlich nicht
abschätzig,
ja, ein bisschen, ne? Nicht die echte Aufforderung. Aber dagegen trotzdem weiter zu träumen, das mache ich gerne. Und der Traum eben in der Komplexität kann alles bedeuten. Für viele bedeutet er Weltflucht. In dem Sinne verfolge ich ihn nicht. Aber den Traum als Vision von morgen halte ich für unsere Gesellschaft, für unser Leben unendlich wichtig. Und gleichzeitig ist es eine der stärksten Dimensionen biblischer Botschaft überhaupt. Da kommt die lebendigste Bewegung, die aktuellste, die wachesten Ereignisse kommen im Traum daher. Vom König David, von Josef in Ägypten bis zum Ziehvater Jesu, der für mich auch sein Leiblicher ist, der auch im Traum sozusagen die neue Wirklichkeit erfährt. Helda Camara, berühmter Erzbischof aus Südamerika, hat den berühmten Satz längst als Lied vertont: Wenn einer alleine träumt, bleibt es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.
Das heißt, Träumen ist auch ein Thema für den christlichen Glauben?
Ja, total. Ja. Aber eben, wie gesagt, nicht als Abwimmeln, nicht als Realitätsflucht, als Traumschloss, Traumhäuser, sondern als Vision. Für mich sehr verbunden auch mit dem sehr religiös-biblischen Begriff Prophetie, den wir im Alltagsleben auch ein bisschen verloren haben, weil ja auch Ökologie heute nicht mehr so gute Chancen hat und wir mit dem Prophetischen uns eher schwer tun. Das Prophetische guckt nicht in die Kugel, sondern aus einer inneren Stimme, wo sozusagen innere Stimme und Traum miteinander verschmelzen, ein Auftrag, ein Bild, eine Vision, die auch was Utopisches haben kann, also noch nicht jetzt Ort, aber Ort von morgen. Und insofern für mich sehr real, überhaupt keine Flucht, sehr handfest.
Träum weiter heißt das Motto. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass das manchmal etwas abschätzig daherkommt. Aber ist es in diesem Jahr vielleicht auch wirklich so als Kontrapunkt gedacht zu dem sehr weit verbreiteten Krisengefühl, wo die Leute sich vielleicht nicht mehr trauen zu träumen?
Ja, also das würde ich mir wünschen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, zwischen Traum und Albtraum ist ein schmaler Grat. Mhm. Ja, also, dass der Traum automatisch eine positive Kraft hätte, ist leider nicht sofort gegeben. Ich glaube, dass auch, ich sag mal ein bisschen salopp, die AfD-Wähler auch einen Traum haben. Auch einen sehr oberflächlichen, einen minder komplexen Traum von Wohlergehen, von Wiederherstellung. Also natürlich Krise und Traum, aber damit ist nicht automatisch eine positive Richtung gegeben.
Aber Sie haben auch das Stichwort Vision für die Gesellschaft, für unsere Zukunft schon genannt. Was wären Träume, wo Sie sagen, die beflügeln uns auch sozusagen die Zukunft in Angriff zu nehmen, im Grunde die Gestaltung der Zukunft?
Ja, fallen mir viele Sachen ein. Wir können unser Ausgangsstichwort vom Sinn, den Dingen, die wir erleben, gerade auch den negativen, einen persönlichen Sinn zu geben. Dann tragen wir sie, dann können wir sie bewältigen. Die Komplexität der Welt mit ihren Problemen, die wir für unlösbar halten. Und wenn wir auf ein Einzelnes gucken, dann kommt sofort die ganze Tischdecke von Problemen mit hoch und man kann sich nur überfordert fühlen. Und da drin trotzdem eine Perspektive weiterzumachen, sich auch noch für was stark zu machen. Auch Meinung zu bilden, sich selber eine Meinung zu bilden und sie nicht nur von seinen gängigen Lieferanten zu übernehmen. Das halte ich für besonders besonders wichtig, auch im Umgang mit Kunst, mit Kultur. Ich habe so lange mit Theatergängern immer gestritten über sogenannte Werktreue, ja. Und das hat für mich auch was sehr Gesellschaftsrelevantes.
Herr Herock, Sie haben schon das mal erwähnt, eine Situation von Hate Speech, also wo Sprache von Hass erfüllt ist, von Hass geprägt ist. Und Sie haben gesagt, da setzen Sie auch durchaus leidenschaftlich und selbstbewusst eine andere Sprache dagegen. Wie würden Sie so Ihre Sprachübung, hätte ich beinahe gesagt, des Glaubens beschreiben wollen?
Ja, hat wieder mit dem bisschen abgegriffenen Wort Herz zu tun. Mhm. Ja, aus dem Herz kommend und zum Herzen der anderen sprechen. Letztlich auch biblisch begründet das schöne Sprichwort, wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über. Leider ist bei so vielen Menschen die Galle voller als das Herz und läuft dann eben auch über. Und dem was von Herzen entgegenzusetzen, das ist nichts Romantisches.
Ja, ich wollte gerade sagen, was heißt ja, das vom Herzen?
Ja, das heißt, das Gegenüber wahrzunehmen, zu gucken, warum ist der gerade so? Was macht den jetzt so? Und habe ich eine Chance, da irgendwie bei dem zu landen? Für mich ist so eine schöne Gottesmetapher von Jesus und dem Vater. Ich werde so geduldig an euch leiden und so geduldig euch lieben, bis ihr zu der Liebe erwacht, mit der Gott die Welt liebt.
Eine Ihrer Leidenschaften, die nennen Sie Theologie erzählen. Was verbindet sich damit?
Ja, Theologie erzählen. Ich habe sogar so eine eigene Form dafür entwickelt, nenne ich theologisches Erzähltheater. Mhm. Es ist eine Frage der Lebendigkeit. Und natürlich brauchen wir Manuskripte, dürfen wir was aufzeichnen und auch im gewissen Sinne was vorlesen. Aber das, was wir sagen wollen, das müssen wir eigentlich so drauf haben, dass es, jetzt könnte ich wieder von Herzen kommen, aber ja, ganz lebendig kommt.
Aber das ist ja manchmal einfach eine Typenfrage, dass jemand sich gerne am Manuskript festhält oder der andere freireden kann, oder nicht?
Bestimmt schafft das bessere oder schlechtere Voraussetzungen, aber meinem Gegenüber, wenn ich will, dass meine Botschaft bei ihm ankommt, dann muss ich ihm ins Gesicht gucken, dann muss ich seine Ohren, dann muss ich in Verbindung sein mit ihm und dann muss meine Quelle, aus der ich da schöpfe, sowohl in mir als auch mein Papier, muss ein Stück zurücktreten, damit Verbindung entsteht. Und das ist für mich das große Drama, gerade auch wieder bei Kirche, wie wenig die Verbindung entsteht, auch heute von den Kanzeln. Ja.
Das ist das Stichwort. Theologie wird ja oft gelehrt. Das ist vielleicht eine Folge gerade der Reformation und des Professors Martin Luther in der Predigt. Aber bei Ihnen steht Erzählen im Zentrum. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also wiederum kann man es biblisch belegen. Ja. Jesus war zwar auch ein Lehrmeister, aber er hat nicht lehrmeisterlich geredet, sondern hat erzählt. Er hat Geschichten, Beispiele, Gleichnisse heißt das Wort dafür, hat voll aus dem Leben gegriffen und zwar aus dem Leben der Menschen, wie das war. Das dürfen wir heute auch übersetzen, ja, weil natürlich unsere Welt nicht mehr so bäuerlich geprägt ist wie zur Jesuszeit. Und dann ist das Erzählen sozusagen den theoretischen Inhalt in eine eben lebendige Form zu bringen, die beim Gegenüber Chance hat, empfangen zu werden. Ja. Und Erzähltheater ist dann auch ein bisschen, hat ein bisschen Bühne, verwendet auch heute natürlich, was weiß ich, PowerPoint-Präsentation und Musik eingespielt und Gong. Aber vor allen Dingen, dass die Menschen merken, hier hat einer seine Sache drauf und mit sich verbunden. Und das merkt das Gegenüber.
Wir merken von Ihrer Leidenschaft, Stefan Herock, und wir hören jetzt nochmal auf die musikalische Leidenschaft, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben uns einen Song von Konstantin Wecker mitgebracht. Welcher ist es und warum haben Sie den ausgewählt?
Ja, Konstantin Wecker, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Ja, der Konstantin Wecker ist für mich schon ein alter Begleiter, auch mit seinem musikalischen Temperament, mit seiner prophetischen Stimme, die auch mal übers Ziel hinausschießen darf, wie das auch die biblischen Propheten immer gemacht haben. Da darf man nicht so kleinlich sein. Da geht's mal sehr hart zur Sache, auch gerade wenn Wecker über Kirche redet, geht's meistens ein bisschen daneben. Aber er hat in diesem Song, was keiner wagt, das sollt ihr wagen, ist ein ganz weltlicher Text, der sozusagen einlädt, sich gegen den Strom zu stehen. Also eben nicht mit den Wölfen zu heulen. Und diesen Text hat er von unserem Frankfurter Dichterpfarrer Lothar Zenetti. Mir persönlich ein großer Lehrmeister, Radio Mach Sachen habe ich in den 80er Jahren bei Lothar Zenetti gelernt. Und der Text zu dem Weckerlied, was keiner wagt, das sollt ihr wagen, ist vom Frankfurter Dichterpfarrer Lothar Zenetti.
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sag doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wenn alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Konstantin Wecker, was keiner wagt. Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Stefan Herock zu Gast, katholischer Theologe, Pastoralreferent, Autor von kirchlichen Beiträgen im Radio und Kirchenkabarettist mit eigenem Programm. Herr Herock, als katholischer Theologe, vergeht einem da bei der Lage der katholischen Kirche nicht manchmal doch eher das Lachen?
Naja, schon, aber dann bleibt das Lachen doch wieder. Habeck Cox hat gesagt, das Gelächter ist der Hoffnung letzte Waffe. Und dann muss man doch auch in dieser Kirche, wir klagen viel, das ist auch eine gute kirchliche Tradition, sich ausweinen ist wichtig, aber sich auslachen, nicht die anderen, ist ein heiliges Mittel.
Ist was anderes als sich lustig machen?
Ja, also ich sag mal, sich lustig machen über die, die es wirklich verdient haben. Da darf auch mal Häme und Spitze sein, aber das ist für mich ein sehr enger, knapper Bereich. Ja, Sie können sich schon denken, ich war viele Jahre in Limburg, auch in den berühmten Tebatz-Jahren, da war das dann schon mal auch dann eine Verführung, um sich da ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Aber Häme ist für mich eigentlich kein Mittel. Es wäre so das Allerletzte. Mhm. Für mich ist tatsächlich auch nicht besonders kirchlich belegt Erich Kästner da ein großes Vorbild, der im Reim sogar Satire betrieben hat, Ironie bis zum Sarkasmus. Aber der muss sozusagen das Gegenüber und der Gegenstand muss das rechtfertigen. Je schlimmer der Gegenstand, umso heftiger darf auch die Kritik sein.
Aber was sind so Ihre Themen oder wo finden Sie Ihre Themen als Kirchenkabarettist?
Oh, haben wir 2 Stunden, 3 Stunden Zeit.
Paus pro toto.
Da gehen uns natürlich nie die Themen aus. Ja. Ja, mir als Katholik vielleicht noch ein bisschen weniger, aber die evangelische Kirche zieht da ja auch gerne nach. Ich sage immer, wir Katholiken schießen dauernd ein Eigentor und die evangelische Kirche schafft immer wieder den Ausgleich. Ja. Also die Themen gehen nicht aus, weil natürlich leider diese Kirche ein Menschenunternehmen ist und wie alle Systeme, wo Macht im Spiel ist, Macht korrumpiert. Und das ist das große Drama, dass auch christlich inspirierte Menschen vor dem Machtmissbrauch nicht sicher sind. und da ist unendlicher Stoff. Ich traue mich dann sogar auch mal ein bisschen sozusagen auch wieder das Herz anzurühren und nehme zum Beispiel unser berühmtestes Weihnachtslied. Mhm. Stille Nacht, heilige Nacht. Und was mache ich daraus? Stille Macht, heilige Macht. Oft missbraucht, niedergemacht, Mensch und Gott im Namen des Herrn.
Sie haben schon selber erwähnt, Sie sind Mitarbeiter gewesen, kirchlicher Mitarbeiter im Bistum Limburg. Geht das zusammen, Kirchenkabarett und kirchlicher Mitarbeiter zu sein?
Ich bin sogar immer noch. Mhm. Früher haben nur die Geistlichen bei uns in der katholischen Kirche Rentnerverträge bekommen. Jetzt gibt es auch so wenig pastorale MitarbeiterInnen, dass auch wir Pastoralrentner inzwischen, ich bin Pastoralreferentner.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Da haben Sie eine schöne Wortschöpfung
gefunden. Bekommen. Ja, also für mich geht es gut zusammen, weil ich für mich in Anspruch nehme und es klappt wohl auch einigermaßen, dass die Kritik, die ich vorbringe, aus Liebe geschieht. Und das hat auch meine Kirche, bis jetzt habe ich das Glück gehabt, immer einigermaßen gut verstanden. Als ich sogar Liturgiereferent im Bistum war, das ist ja was relativ Frommes, ja. Da ist der Weihbischof, der mein Chef war, gefragt worden, wieso nehmen Sie denn den Herrock? Das ist doch der mit dem Kabarett. Da soll er gesagt haben, wurde mir zugetragen, der Herrock weiß, die Bühnen zu unterscheiden.
Ja, das ist in dem Fall natürlich auch wichtig. Ist das für Sie eine Form, auch so eine Art heilsame Distanzierung?
Ja, ich sag mal noch, wo es herkommt. Mhm. Die Welt weiß ja vielleicht, also wir haben das Zölibat in der katholischen Kirche, den geweihten Priester halten wir für sehr wichtig. Und da hat meine Kirche sich dann einfallen lassen, schon in den 80er Jahren, uns sogenannten Laientheologen. Wir sind zwar Profis, aber eben nicht geweiht und deswegen Laien, die Predigt in der Messe zu verbieten. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich eine andere Kanzel. Und da habe ich mit dem Kirchenkabarett angefangen und wollte auch nicht mehr von dem Gutdünken von der Gnade meines Pfarrers abhängig sein, ob er mich predigen lässt. Und dann habe ich eben das Kirchenkabarett, was für mich auch eine Form von Verkündigung ist, wie ich auch bei den Abenden immer wieder erfahre.
Ich frage trotzdem nochmal nach dieser heilsamen Distanzierung, also, weil wir gerade in einer Situation sind, wo gerade auch viele hochverbundene Katholiken so ein bisschen verzweifeln an ihrer Kirche. Helfen Sie denen so ein bisschen dann auch doch noch mit einem neuen Blick wieder, ja, zuversichtlich Katholiken sein zu können?
Ja, das versuche ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange das auch für mich persönlich noch geht, weil Schmerzgrenzen auch da natürlich immer wieder ins Spiel kommen. Vielleicht habe ich schon mein ganzes Leben lang das Glück, sozusagen immer auch ein bisschen an den Rändern der Kirche. Ich war mittendrin im Ordinariat und gleichzeitig, wie die Bibel sagt, an den Hecken und Zäunen, war unendlich lange in der Schule und habe da mit Schülerinnen über Religion gesprochen und hatte da tatsächlich auch in dieser schwierigen, engen, autoritären katholischen Kirche immer die Möglichkeit, doch mein Bild von Kirche auch zu vertreten und umzusetzen. Da war schon immer auch ein Distanzierungsmoment gegen die kirchlichen Missformen, das ich aber gleichzeitig mit einer hohen Loyalitäts- und Verbindungsgefühl verbinden konnte. Hier im Radio wird schon immer geschmunzelt, wenn ich in Beiträgen auch von meiner Kirche rede. Das ist aber kein besitzanzeigendes, sondern ein Beziehungsanzeigendes Fürwort.
Herr Herrock, Sie sind da nicht nur mit Worten und Texten unterwegs, sondern auch mit Musik. Sie schreiben eigene Songs und einen wollen wir mal reinhören, weil der gut zum Thema passt. Kirche, gib mir meine Träume zurück. Was schwingt für Sie damit?
Ja, also mit den Liedern, das darf man nicht zu hoch hängen. Ich sage immer, in meinem Leben ist unendlich viel Musik in mich reingekommen. Die kommt jetzt neu gemischt wieder raus. Und dieses Träumelied ist für mich schon ein Schmerzlied. Ich sage, ich stehe zu meiner Kirche, weil ich auf sie gesetzt habe, wie auf eine Bank. Mein bestes Kapital habe ich bei ihr angelegt, meine Träume. Und wenn sie nicht zum Leben erwecken kann und will, dann soll sie mir zurückgeben.
Wir hören mal rein und wie Sie damit umgehen, darüber sprechen wir gleich weiter.
Kirche, gib mir meine Träume zurück. Träume, die ich dir in Obhut gegeben, von Liebe, von Frieden, von Gnade, vom Glück. Gib sie zurück oder wecke sie zum Leben. Bist du nur Museum, Traditionalistenverein? Wann wird frohe Botschaft an dir sichtbare Freude sein? Du scheiterst im Handeln, weil dein Herz so voll Angst, statt zu erlösen, verwandeln, schimpfst du und zitterst und bangst. Kirche, gib mir meine Träume zurück, Träume, die ich dir in Obhut gegeben, von Liebe, von Frieden, von Gnade, vom Glück, gib sie zurück oder wecke sie zum Leben. Fast leere Räume mit Tabernakel, Tresor wie ne Bank, da erblühen keine Träume, da werden sie krank, da fließt keine Quelle, da versiegt der Strom, und die göttliche Helle hat es schwer über Rom. Kirche, gib mir meine Träume zurück, Träume, die ich dir in Obhut gegeben, von Liebe, von Frieden, von Gnade, vom Glück, gib sie zurück oder wecke sie zum Leben.
Stefan Herock heute zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Herr Herock, gib mir meine Träume zurück. Also wenn wir auf der Ebene einer Paarbeziehung wären, würde man sagen, das ist der Anfang von der Scheidung. Aber das ist bei Ihnen in diesem Fall jetzt im Blick auf die Kirche nicht der Fall.
Naja, es bleibt schon eine Gratwanderung, ja. Und das sage ich meiner Seele und auch meiner Kirche immer wieder. Sie hat mich nicht unendlich und kann mir nicht alles zumuten. Gerade auch im Gespräch mit vielen Menschen, Sie haben es vorhin gesagt, inzwischen treten die aus, die ich Substanzchristen nennen würde, die lange für die Kirche gekämpft und an ihr gelitten haben. Und das bin ich denen auch schuldig sozusagen, dass es nicht nur immer dieses oberflächliche Kritikgerede, ist alles so furchtbar und wir bedauern den Missbrauch so sehr, sondern dass das auch immer eine Frage auf des Messers Schneide ist, auch für mich mit der Kirche. Und die Kirche selber ist kein Naturgesetz. Wenn sie es nicht schafft, ihrer Botschaft zu entsprechen, dann wird sie sich überleben. Die Sache Jesu und von Gott, die sucht sich immer ihre Wege. Da habe ich gar keinen Zweifel. Und ich bin jetzt in Rente, das heißt, also gute Kirche.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Herock, das heißt Nervensägen, mit E, nicht Sägen, Segen. Wenn wir mittelalterlich wären, würden wir vielleicht sagen, ein Trostbüchlein für angefochtene katholische Seelen?
Ja, so steht's auch im Untertitel. Das hat sich, bin vom Verlag dafür eingeladen worden, das war mir eine große Ehre, ob ich mir zutrauen würde, eben den Menschen Unterstützung, Bleibeargumente zu geben, ohne eben sofort in den anderen Graben zu fallen, die Probleme zu verharmlosen und auch nicht in so ein weiter so oder das schlimme Gerede von der Gesundschrumpfung, was viele von unseren Kirchenoberen immer noch für angemessen halten und nicht merken, dass es keine Gesundschrumpfung ist, sondern nichts anderes als Verkrüppelung. Und dieses Büchlein Nervensägen spielt natürlich mit dem Sägecharakter, was aber auch wieder komplex ist, weil die Kirche selber in diesen Problemen von Reformfeindlichkeit hat viel Nervensägenpotenzial. Aber auch wir Kritiker sind natürlich auch eine Art von Nervensäge, wie die Witwe im Evangelium, von der Jesus sagt, die geht dem Richter so auf den Wecker, dass er dann endlich sich so verhält. Also wir dürfen und müssen auch selber Nervensägen sein. Und dieses Büchlein geht auch mit vielen Liedern, mit auch manchem aus dem Kirchenkabarett, aber auch mit vielen Verkündigungsmomenten, die ich hier schon im Radio hatte, versucht es, diesen Segen zu zeigen.
Wir haben schon über Träume gesprochen. Herr Herock, haben Sie einen Traum von Kirche?
Ja, dass wir Kirchenmenschen den anderen Menschen nahe sind und sie selber zu ihrer Liebe erwecken und zeigen, dass Liebe das Lebensmodell ist. Ich wiederhole es nochmal, ohne Romantik, es darf auch mal romantisch sein, aber das ist eine hochernste, hochdramatische Angelegenheit. Und wie gesagt, dass wir nicht irgendwo eine Kirche haben, wo wir die Leute reinbringen müssen in unser System, sondern bei den Menschen anzukommen und mit ihnen zu entdecken, dass Gott, wie bei der Geschichte von Hase und Igel, dass Gott bei den anderen immer schon da ist. Ich habe da zu Hause eine Partnerin an meiner Seite, handfeste Protestantin. Wir sind bald 50 Jahre zusammen, die mich immer auf die gute Erde, protestantische Erde zurückholt, wenn ich in den katholischen Himmel entschwebe, und die mich Kultur zu leben und zu sehen gelehrt hat. Und da bin ich gerne unterwegs.
Kultur ist ein wichtiges Stichwort. Wir haben ja begonnen mit der Sonntagsgedankenreihe aus dem Programm von hr1 mit Popsongs auf Sinnsuche. Also der Theologe Stefan Herock im Gespräch mit der Popkultur. Sie haben erwähnt, dass Sie mit Theaterleuten im Gespräch sind und waren im Bildungsbereich. Ist das eine Grenzgänger-Existenz? Sie haben mal gesagt, ich bin gerne auch so am Rande der Kirche, also im Gespräch mit den Nichtkirchlichen.
Ja, ich hatte auch immer so ein bisschen Hofner-Charakter, das ist auch was Schönes. Ja, also sozusagen überall, wo das Leben pulst und wo auch nicht in einer flachen, ich habe vorhin das Wort von Über- und Minderkomplex gesprochen, also das Leben ist ja nicht einfach, und dass wir mit unseren Hilfsangeboten, mit Lösungen eben auch nicht mit zu einfachen Lösungen daherkommen, kann man als Grenze empfinden, weil es leider nicht genug kirchliche Wirklichkeit ist. Eigentlich ist das aber für mich der Ort, wo die Kirche auch hingehört, an den Hecken und Zäunen. Und ich habe ja das schon bei den Popsongs gesagt, da ist unendlich viel direktes und indirektes religiöses Potenzial. Das sehe ich aber auch bei vielen Kulturschaffenden, in der Malerei, in der bildenden Kunst, im Theater, wo ich dann immer mich dafür stark mache, dass die Leute merken, Theater ist ein Gegenwartsmedium. Es ist kein Literaturmuseum, wo das Stück so gespielt werden muss, wie ich es als Junge erlebt habe, den Faust, sondern ein Gegenwartsmedium. Und mit allen, die sozusagen dem Leben seine Botschaft ablauschen, Orientierung, Sinnfrage, mit denen bin ich total gerne im Gespräch, weil das mein Leben reich macht und ich auch wieder was davon weitergeben und zurückspiegeln kann.
In diesem Sinne ein Sinnsucher, wie wir schon ja zu Anfang gehört haben. Das war der Doppelkopf in hr2 Kultur, heute mit dem katholischen Theologen, Pastoralreferentner, wie er selber sagt, Kirchenkabarettist und Autor Stefan Herock. Nochmal die kleine Erinnerung, seinen Beitrag in der Reihe mit Popsongs auf Sinnsuche in den hr1 Sonntagsgedanken, den können Sie am kommenden Sonntagmorgen im Programm von hr1 hören, etwa 20:20 oder auch als Podcast auf der ökumenischen Website Kirche im hr.de. Diesen Doppelkopf gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und zum Schluss hören wir dann doch nochmal, Herr Herock, richtige Kirchenmusik, sage ich mal, Johann Sebastian Bach immerhin, aber auch dann wieder in einer neuen kulturellen Begegnung.
Ja, mein ganzes Leben lang war ich ein Fan von Jacques Lussier, der mit der Playbach die alte Bachmusik zum Leben erweckt. Die hat es natürlich gar nicht nötig, weil sie immer lebendig ist. Und trotzdem als Berührung mit Rhythmen, mit Schlagzeug der Gegenwart ist das für mich ein wunderbares Beispiel von Religion und Popkultur, die komplex bleibt.
Stefan Herock, vielen Dank, dass Sie heute Gast waren im hr2 Kultur Doppelkopf.
Dankeschön. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.